Wie humorvoll bist du im Alltag? Bist du so, wie du schreibst?
Ich glaube schon. Humor macht vieles leichter. Humor, einfach mal zwischendrin zu lachen, nimmt Stress raus, lässt auch schwierige Diskussionen dann plötzlich wieder auf ein normales Level fallen. Also Humor finde ich mit das Wichtigste überhaupt im Leben.
Hallo, du Herzensmensch da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heike Abidi ist Autorin, Mutter, Hundemama, Ehefrau und natürlich vieles mehr. Schon immer interessierte mich persönlich der Alltag einer Bestseller-Autorin oder einer Autorin, in diesem Fall sogar Bestseller-Autorin, und ich durfte sie nun kennenlernen. Ich freue mich sehr darüber, dass du meiner Einladung gefolgt bist, liebe Heike, und heiße dich herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallihallo.
Hallo und danke für die Einladung.
Schön. So, liebe Heike, natürlich möchte ich gerne ganz, ganz viel darüber erfahren, was dich irgendwann wahrscheinlich, da fangen wir mal an, dazu bewegt hat, anzufangen zu schreiben. Das wahrscheinlich vor deinem Studium, noch wahrscheinlich noch vor deiner professionellen Autorinnenkarriere. Wann war so der erste Moment, an den du dich vielleicht heute erinnerst, als du dich hingesetzt hast und deine Gedanken auf Papier gebracht hast?
Das war schon in meiner Kindheit. Ich hatte den verwegenen Wunsch, die jüngste Autorin der Welt zu werden. Da war ich 8 Jahre alt. Und im Grunde habe ich sowas wie Fanfiction geschrieben. Also Honey und Nanny, Reloaded sozusagen. Ich habe aber immer nur so 2 Kapitel geschafft. In einem Schulheft, einem DIN A5 Schulheft. Und da habe ich eigentlich nur die Figuren vorgestellt. Ich hatte überhaupt keinen Plot. Ich wusste dann nicht, wie es weitergehen soll. Habe meinen Eltern das gezeigt und gefragt, reicht das schon für ein Buch? Und die so, eher nicht. Und ich dachte, naja, mit 9 kann ich auch noch die jüngste Autorin der Welt werden. Oder mit 10 oder mit 11. Tatsächlich war ich dann Mitte 40, als ich es geworden bin.
Mitte 40?
Ja.
Hast du das erste Buch verfasst? Ist ja interessant.
Veröffentlicht.
Also, veröffentlicht.
Genau.
Also geschrieben hast du schon immer, so ich es verstehe, und veröffentlicht dann mit Mitte 40. Darüber möchte ich natürlich unbedingt mehr erfahren. Also der Wunsch war schon in der Kindheit da. Ich möchte auch noch die jüngste Autorin der Welt werden. Das finde ich ja total interessant. Weißt du, woher sowas kommt? Also ist das erblich? Hast du das in der Familie gehabt? Hast du Vorbilder? Oder wie kommt man auf diesen grandiosen, wahnsinnigen Wunsch als Kind?
Also vor allem durch das Lesen natürlich, weil mich Geschichten so begeistert haben. Ich war so ein Lesefan von Anfang an, dass der Wunsch irgendwie automatisch kam. Ich will das auch. Ich will auch solche Geschichten erzählen. Ich habe auch ganz gern geschrieben in der Schule, Aufsätze. Das war immer so mein Lieblingsthema. Und tatsächlich hatte ich ein Vorbild in der Familie, meine Oma. Die hat Gedichte geschrieben, Mundartgedichte. Und die hat unheimlich viel erzählt von ihrer Kindheit in den 20er Jahren. Und wir haben immer sie gelöchert mit, erzähl nochmal, wie dies war und wie jenes war. Und dann hat sie das mal aufgeschrieben und hat ein kleines Büchlein veröffentlicht, das hieß, als die Knaben noch Röckchen trugen.
Ach, wie schön.
Ja. Also sie war die erste Autorin in der Familie. Und dann mein Bruder, der hat dann auch mal 2 Bücher veröffentlicht, auch bevor ich das gemacht habe.
Mhm. Okay. So, was ist denn passiert zwischen dieser Zeit, als Heike 8 war oder 9 war und dann bis zu dieser ersten Veröffentlichung Mitte 40. Wieso hat das dann so lange gedauert? Was oder auf welchen Weg bist du vielleicht in die andere Richtung abgebogen oder in eine falsche, in eine richtige? Ich weiß es nicht, das kannst du natürlich besser beschreiben.
Ja, also was ich zum Beispiel nie gemacht habe, ist Tagebuch schreiben. Das machen ja viele eigentlich sehr gern. Ich fand das immer langweilig, weil ich selber ja wusste, was mir passiert ist, warum soll ich es für mich aufschreiben und jemand anders sollte es gar nicht lesen. Also ich habe schon immer gedacht, wenn ich schreibe, soll es auch jemand lesen. Und dann hatte ich irgendwann einfach einen zu hohen Anspruch. Ich dachte, wenn ich jetzt was veröffentliche, was schreibe, dann müssen das Gedanken sein, die noch nie jemals zuvor geschrieben worden sind. Das muss mindestens so toll sein, wie Simone de Beauvoir schreibt. Und das war natürlich ein viel zu hoher Anspruch. Und irgendwann ist mir klar geworden, was lese ich denn selbst gerne? Was mag ich denn selbst? Ich finde, ich liebe Bücher, natürlich auch anspruchsvolle Bücher hin und wieder, aber eigentlich möchte ich gerne gut unterhalten sein. Mhm. Und als mir das klar geworden ist, habe ich den Anspruch, sag ich mal, runtergeschraubt. Man kann sagen runtergeschraubt, aber eigentlich ist gut unterhalten ja auch ein hoher Maßstab. Ne?
Ja. Absolut, absolut.
Genau. Dazwischen habe ich studiert und meinen eigentlichen Beruf ergriffen, Werbetexterin. Da schreibt man ja auch für Leser, nicht für sich selber. Ist eigentlich eine ganz gute Schule auch für Autoren. Denn man schreibt für die Zielgruppe. Man schreibt lesefreundlich. Man gibt pünktlich ab. Man dreht nicht durch, wenn Korrekturen kommen. Also das ist etwas, was einen sehr gut vorbereitet eigentlich auf das Autorenleben.
Verstehe. Werbetexterin hast du studiert? Oder wie
heißt das studiert. Ich habe Sprachwissenschaften studiert.
Ah, verstehe.
Und dann bin ich Werbetexterin geworden. Das bin ich auch immer noch.
Ach, du schreibst immer noch auch
Werbetexte?
Ah, weiterhin. Interessant. Okay, gut. Dann kam irgendwie, also du hast den Anspruch etwas verändert. Unterhaltsame Bücher zu schreiben ist auf jeden Fall auch ein hoher Maßstab. Also da kann ich als Leserin auf jeden Fall vielleicht auch was dazu sagen. Weil auch ich als Leserin oder Hörerin von Hörbüchern mag auch sehr gerne unterhalten werden. Und irgendwann mal hast du es dann geschafft, deinen ersten Roman nicht nur zu schreiben, sondern zu veröffentlichen. Hast du dann erst das Gefühl gehabt, das genügt meinen eigenen Ansprüchen? Oder wie kam dann dieser Schritt dazu, zu sagen, so jetzt ist es soweit? Oder hattest du Zuspruch von deiner Außenwelt?
Tatsächlich war der erste Roman, den ich veröffentlicht habe, gar nicht der erste, den ich geschrieben habe. Ich habe zuerst mal einen unterhaltsamen Krimi geschrieben. Der ist auch später mal erschienen, aber es war nicht der erste, der erschienen ist. Den habe ich komplett fertig geschrieben und an Verlage geschickt und habe dann diese Standardantworten bekommen. Passt nicht ins Programm, noch ein schönes Leben, schreiben Sie weiter und so. Ne?
Verstehe.
Und ich bin aber schon seit vielen, vielen Jahren sehr gut vernetzt in einem Netzwerk von Frauen in Textberufen, heißt Texttreff. Und da habe ich vieles über die Buchbranche gelernt, was mir vorher gar nicht so klar war. Also zum Beispiel, dass man gar nicht am besten ein komplettes Manuskript an Verlage schickt, sondern sich eine Agentur sucht, eine Literaturagentur. Und zwar nicht mit dem kompletten Manuskript, sondern mit einem Exposé und einer Leseprobe. Und das habe ich dann mit dem ersten Roman, der dann auch veröffentlicht wurde, ganz gezielt so gemacht. Da hatte ich mit einer Kollegin aus dem Texttreff so ein Motivationstandem, wir haben das immer Arschtritt-Tandem genannt. Wir haben so alle zwei Wochen telefoniert, haben uns gegenseitig, sie hatte ein anderes Ziel, was sie erreichen wollte. Wir haben uns gegenseitig immer erzählt, wie weit wir da gekommen sind, wie Stand der Dinge ist, was wir uns für in zwei Wochen dann wieder vornehmen und dann wieder dann Bericht erstattet. Und wenn man dann so zwei, dreimal gesagt hat, ich habe nichts gemacht, dann war das ja blöd. Ne? Also für einen selber kann man so Sachen ja verschieben, aber wenn man jemanden dann berichtet, ist die Motivation größer. Und was wir auch gemacht haben, das ist ja das Problem von allen, die selbstständig sind, hat man viel zu tun, bleibt keine Zeit für so ein Extra-Projekt. Hat man wenig zu tun, hätte man eigentlich Zeit, hat aber Panik und macht Akquise.
Verstehe. Mhm.
So, und dann haben wir einfach gesagt, wir blockieren uns einfach einen halben Tag in der Woche, den halben Montag zum Beispiel, und tun so, als ob das ein Auftrag wäre. Ja, und dann war es irgendwann so weit, dass ich mit Leseprobe und Exposé fertig war und dann musste es hinaus in die Welt. Dann habe ich mich informiert, was es für Agenturen gibt, wo das vielleicht passen könnte, habe mich bei drei oder vier beworben und meine jetzige Agentur, die ich auch nach 12 oder 13 Jahren noch habe, die hat sich innerhalb von zwei Wochen gemeldet und nach vier Wochen war auch der Vertrag schon da und nach weiteren zwei Monaten waren zwei weitere Verträge da und seitdem geht das Schlag auf Schlag.
Okay. Wie viele Bücher hast du bis jetzt veröffentlicht?
Kann ich gar nicht noch sagen, so 50 vielleicht, zwischen 50 und 60 ungefähr.
Wahnsinn. Innerhalb von 12, 13 Jahren, hattest du gerade gesagt.
2012 ist der erste Roman erschienen. Genau.
Der erste Roman war das Zimtzuckerherz? Ist das dieses?
Genau, das ist der erste, der erschienen ist. Genau.
Der erste Roman, der veröffentlicht wurde durch diese Agentur oder dann durch den Verlag. Ich würde gerne über diesen Roman sprechen, ganz kurz, weil ich natürlich auch mittlerweile auch eine Verbindung habe zu diesem Roman. Darüber können wir gleich sprechen. Magst du uns ein bisschen was über die Hauptprotagonisten erzählen? Veronika Kramer, über sie geht dieses Buch. Magst du uns da so ein bisschen was über diese Person erzählen?
Veronika Kramer ist eine sehr sympathische Figur, aber auch eine sehr verpeilte Figur. Sie tappt dauernd in Fettnäpfchen, es passieren ihr merkwürdige Dinge. Sie ist auch sehr chaotisch. aber sie schreibt Ordnungsratgeber und es darf niemand erfahren, dass sie im wahren Leben das genaue Gegenteil davon ist. Das ist so ihr Grundkonflikt.
Genau. Ich war die Sprecherin, die dieses Buch zu einem Hörbuch vertonen durfte. Das Hörbuch ist jetzt seit Dezember auf dem Markt bei Audible. Genau. Verlinken wir alles, falls das jemand interessiert. Ich würde jetzt natürlich, warum ich jetzt gezielt dieses Buch als Beispiel genommen habe, würde ich natürlich mehr über Heike Abidi erfahren in erster Linie. Und dann ist für mich natürlich sehr, sehr spannend zu erfahren, wie viel Heike steckt als Beispiel in Veronika.
Ganz, ganz wenig.
Ganz, ganz wenig.
Das habe ich bewusst so gemacht, weil ich mir gedacht habe, dass genau die Frage kommt. Oder dass man, wenn man einen Unterhaltungsroman schreibt mit einer Frau als Protagonistin, dass man dann gefragt wird, hast du das so erlebt oder bist du das? Und ich wollte ganz gezielt, ein Roman ist ein Roman, das ist eine erfundene Geschichte und ich wollte ganz bewusst möglichst wenig von mir reinbringen. Deshalb habe ich zum Beispiel auch das so geschrieben, dass meine Protagonistin eine Tante hat und eine Schwester, während ich nur einen Onkel habe und zwei Brüder. Und genau, damit überhaupt keine Parallelen zu finden sind. Es ist einfach ausgedacht. Natürlich ist immer ein bisschen was von einem selber in so einer Geschichte. Und seien es nur bestimmte Formulierungen oder der Humor oder solche Dinge. Mhm. Aber grundsätzlich in unterhaltenden Sachbüchern steckt viel von mir drin. Da erzähle ich auch private Dinge, aber Romane sind immer
komplett fiktiv ausgedacht. Mhm. Wie darf man sich das vorstellen als Nicht-Autor, Nicht-Autorin? Wie kommt man auf diese Geschichten? Wann entwickelt sich eine Idee zu einer Figur, zu einer Geschichte oder zu diesen ganz vielen Geschichten, die jetzt als beispielhaft auch in diesem Buch erscheinen? Wo kommen dir diese Ideen und wie kommen die rund zu einem, also wie werden die zusammenhängend zu einer großen Geschichte? Träumst du davon? Liest du irgendwelche Dinge, die ähnlich sind? Oder erlebst du viele Dinge vielleicht nicht bei dir selbst oder siehst das anderen Menschen ab? Oder sagst du, wenn du jetzt in dem Fall sagst du, also Veronika Kramer hat ja gar nichts mit dir zu tun, nimmst du dich dann und sagst dann, genau das Gegenteil beschreibe ich jetzt als Figur in meinem Roman? Oder wie kommt man auf die Idee?
Also eine Figur braucht ja immer einen bestimmten Konflikt oder ein Ziel oder ja, meistens ist es ein Konflikt, der ja einen antreibt. Ein Roman ist ja nicht einfach nur ein Ausschnitt aus dem normalen Alltag, das wäre viel zu langweilig. Das wäre nicht Einleitung, Spannung, Höhepunkt, Krise, Schluss, sondern Plätscher, Plätscher. Ja, so ist das eigentliche Leben plätschert ja meistens vor sich hin. Und um so eine Geschichte hinzukriegen mit Spannungsbogen, braucht man einen Konflikt und ein Ziel dieser Figur und meistens ist so eine Grundidee ganz klein. Also wir zum Beispiel Veronikas Konflikt, sie ist eigentlich schreibt sie Ordnungsratgeber, alle denken, sie wäre die Ordnungsqueen, aber in Wirklichkeit ist sie die Chaosqueen und sie muss das geheim halten. Was könnte daraus entstehen? Ne? Und dann ergibt sich, das ist eigentlich auch meine Lieblingsphase bei der Entwicklung von einem Buch, aus dieser Grundidee dann den Plot zu entwickeln. Das Schreiben hinterher ist dann die Arbeit. Aber dieses, wenn sich so alles zusammenfügt. Manchmal ist es auch nur eine kleine Frage, was wäre, wenn dies und jenes passieren würde. Zum Beispiel in meinem zweiten Roman, der heißt Wahrheit wird völlig überbewertet. Da ging es darum, naja, wenn man ein bisschen kräftigere Frau ist im mittleren Alter oder im jüngeren mittleren Alter, wird man ja manchmal gefragt, wann ist es denn soweit? Ach, man muss dann sagen, ich bin nur dick. Ne? Und meine Grundidee war, was wäre denn, wenn die Frau, die das gefragt wird, das missversteht, es auf etwas anderes bezieht und sagt im Sommer, weil sie denkt, ein Projekt ist gemeint. Und alle gratulieren ihr und die Situation ist so, sie kann das nicht aufklären in dem Moment, um sich nicht unmöglich zu machen oder den Chef zu blamieren oder so. Genau, und daraus ist dann dieser Roman entstanden und meine Protagonistin hat diese ganze Scheinschwangerschaft durchgezogen, bis das Kind da war, das ja gar nicht existiert hat.
Ach du meine Güte.
Also manchmal entsteht dann so eine, wenn man so eine Grundidee oder eine Grundfrage hat, was wäre denn, wenn man das dann weiterspinnt, okay, kann daraus ganz schnell eine Riesengeschichte werden.
Mhm. Werbung. Heute möchte ich euch Franzi vorstellen. Hey, ich bin Franzi, Fotografin aus Siegen. Für meine Shootings gehen wir gemeinsam in die Natur. Dabei lernen wir uns kennen, quatschen, lachen. Denn die schönsten Fotomomente entstehen aus der Situation heraus. Und genau das schaffen wir zusammen.
ganz entspannt und ohne Druck. So wie ihr seid.
Das war sie. Franzi ist also Fotografin und geht mit dir in die Natur, um dort mit dir gemeinsam ganz entspannt schöne Bilder zu machen. Franziska schafft es mit ihrer humorvollen und empathischen Art, alles aus dir herauszuholen. Ich selbst hatte auch bereits ein wundervolles Shooting mit Franzi. Und diese Bilder sind etwas ganz Besonderes. So, nun zum Angebot. Franzi bietet allen mit dem Herzen voraus HörerInnen einen Rabatt von 10% auf alle ihre 3 Shooting-Pakete. Die Beschreibung dieser Pakete findest du auf ihrer Webseite www.franziska-elsner.de. Wenn du nun Interesse an einem Shooting mit Franzi hast, schreib ihr einfach unkompliziert eine WhatsApp an die 0171 9242 312. In der Nachricht an Franzi gibst du einfach den Code mit dem Herzen voraus an, um von dem Rabatt von 10% zu profitieren. Dieses Angebot ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos zu Franzis Angebot kannst du gerne in den Shownotes nachlesen. Und nun wünsche ich dir gute Unterhaltung. Werbung Ende.
Du hattest gerade was Interessantes gesagt. Genau, ein Roman oder ein Film oder überhaupt eine Geschichte, die wir als Unterhaltung konsumieren, hat natürlich oder spielt ganz, ganz schnell irgendwas ganz, ganz Spannendes ab und ein Leben plätschert vor sich hin, hattest du gesagt. Helfen deine Romane, deine Geschichten, ausgedachten Geschichten und Figuren, die dabei dein Leben spannender zu gestalten? Ist es so, dass wenn du dich langweilst, dass du sagst, ach, jetzt versetze ich mich mal in das Leben von Veronika Kramer und mache mein Leben dadurch etwas interessanter und spannender.
Ich empfinde mein Leben ja gar nicht als langweilig. Ich finde das sogar wunderbar, wenn das alles vor sich hin plätschert, denn meistens sind es ja Dramen oder schlimme Dinge, die es aufregend machen. Und das, was so die Protagonisten erleben müssen, bevor das Happy End dann kommt, ist ja meistens für den Leser zwar lustig, aber für diejenigen, die es erleben würden,
gar nicht so lustig.
Überhaupt nicht lustig. Also wenn nichts Aufregendes passiert, ist es mir eigentlich lieber. In Geschichten darf gern was Aufregendes passieren.
Verstehe. Du schreibst sehr humorvoll. Ich weiß es, weil ich dieses eine Buch vertonen durfte. Dein Humor ist sehr speziell und hat mich persönlich komplett abgeholt. Also ich habe sehr, sehr viel gelacht beim Sprechen dieses Buches. Wie humorvoll bist du im Alltag? Bist du so, wie du schreibst?
Ich glaube schon, ja. Ich finde auch Humor ganz wichtig, auch in Freundschaften, in Beziehungen, im Alltag, ja. Humor macht vieles leichter. Humor, einfach mal zwischendrin zu lachen, nimmt Stress raus, lässt auch schwierige Diskussionen dann plötzlich wieder auf ein normales Level fallen. Also Humor finde ich mit das Wichtigste überhaupt im Leben.
Lachen deine Männer zu Hause über deine Witze? Oder wer ist bei euch zu Hause der Witzeerzähler?
Oder wir sehen eigentlich keine Witze. Wir sind einfach so, wie wir sind. Und wir lachen schon sehr viel, ja. Wir haben sehr unterschiedlichen Humor. Mein Sohn hat einen ganz, ganz trockenen Humor. Mein Mann ist manchmal ein bisschen verrückt. Okay. Und ein Bekannter von uns sagte mal, er möchte wetten, dass irgendwo im Weltall es eine Sendung gibt. Alien TV heißt die. Und es wird das Leben der Familie Abidi live übertragen.
Ja, verstehe. Ach, wie schön. Also dein Humor hat dir dazu verholfen, ja nicht nur Romane zu schreiben, sondern auch Sachbücher, auch unterhaltsame Sachbücher. Und du hast ja auch gerade im Vorgespräch schon gesagt, meine Männer zum Beispiel, dein Sohn und dein Mann, dienten schon als Quelle für bestimmte Bücher. Magst du mal davon erzählen, als ein paar Beispiele?
Genau, über meinen Mann habe ich ein Buch geschrieben, das heißt, Moment, wie heißt das überhaupt? Wer sind Sie und was haben Sie mit meinem Mann gemacht, heißt das? Und der Untertitel ist, Männer werden nicht älter, nur wunderlich.
Verstehe.
Und natürlich ist mein Mann sehr speziell, aber viele, die es gelesen haben, haben sich trotzdem wiedergefunden, weil ihre Männer eben auf ähnliche, aber ganz andere Weise wunderlich sind. Und wahrscheinlich wird jeder Mensch wunderlich. Ausgangsfrage ist ja oft, wenn sich zwei Menschen zusammenfinden als Paar, dass man entweder sagt, es hält besonders gut, wenn ihr euch sehr ähnlich seid. Andere sagen, Gegensätze ziehen sich an. Ich sage, völlig egal, man entwickelt sich sowieso auseinander. Und das Geheimnis einer langen Beziehung ist, dass man das aushält. Egal, ob man sich vorher ähnlich war oder unähnlich, man entwickelt sich sowieso weiter. Und mit Liebe und Humor kann man das alles aushalten. Und sie schön machen.
Okay, dann kriegen wir jetzt auch noch einen Ratschlag zum Thema Ehe und lange genau. Beziehung. Das ist ja toll. Also aushalten ist dein Ratschlag. Okay, dann hast du auch noch ein Buch geschrieben für oder über deinen Sohn. Erklär das mal vielleicht
ganz genau, kurz. Das habe ich mit meiner Freundin und Co-Autorin Ursi Breidenbach gemeinsam geschrieben. Sie ist auch eine Autorin bei Delia. Wir haben uns darüber kennengelernt, dass sie auch Liebesromane schreibt und haben uns dann befreundet. Und wenn man so als Freundin sich unterhält, ist natürlich die Familie auch oft ein Thema. Und es ist uns eben aufgefallen, dass wir oft über unsere Söhne sprechen. Sie hat zwei Söhne, ich habe einen Sohn, also wir sind Jungsmütter. Und da mein Sohn ein paar Jahre älter ist als ihre, konnte ich ihr dann immer mal wieder so Ratschläge auch geben und sagen, ja, in zwei Jahren duscht er sich wieder so ungefähr, diese Phase geht vorbei. Du kennst es sicher. Und dann haben wir überlegt, das wäre doch mal ein spannendes Thema für ein unterhaltendes Sachbuch. Und natürlich können wir mit insgesamt drei Jungs da nicht behaupten, wir wissen alles über Söhne. Wir haben dann auch ganz viele Gespräche geführt, Interviews gemacht und so und haben das uns dem Thema dann so genähert. Aber halt eben auch einige Erlebnisse oder Anekdoten aus unserem eigenen Leben da reingebracht. Genau.
Wusste dein Sohn, dass du über ihn schreibst?
Also, ja, der hat dann auch seinen Arbeitskollegen, als sie irgendwie was über ihn wissen wollten, über sein Leben, hat er gesagt, meine Mutter schreibt da gerade so ein Buch über mich, lies das.
Dann weißt du, wer ich bin. Ja, ja. Genau. Dann weißt du, was mit mir los ist. Oh Gott, das ist ja interessant. Sag mir mal bitte, wie das heißt. Also irgendwas, wer furzt am lautesten oder sowas?
Nee, das heißt, retten, ich kann lauter furzen.
Ach so, so.
Okay. Wie man als Mutter von Jungs überlebt, ist, glaube ich, der Untertitel, oder wie immer als Jungsmutter überlebt. Unser ursprünglicher Arbeitstitel war Jungsmütter und so nennen wir das auch intern immer noch das Jungsmütterbuch.
Das Jungsmütter, Okay. Und darüber hinaus gibt es ja noch viele weitere Ratgeber, auch gerade so im Beziehungsbereich. Über Großeltern hast du jetzt, glaube ich, auch ziemlich...
Das ist eigentlich kein Ratgeber, sondern auch ein unterhaltendes Sachbuch, wobei wir da auch immer viele Fakten mit reinbringen. Also wir erzählen Anekdoten, wir haben Interviews, aber wir bringen auch aktuellen Stand der Forschung mit rein in Kurzform. Ne? Also es soll jetzt kein wissenschaftliches Buch sein oder ein Sachbuch, aber ein unterhaltendes Sachbuch eben. Das über Großeltern habe ich auch mit Ursi gemeinsam geschrieben. Das heißt, Großeltern sind wie Eltern, nur mit Zuckerguss.
Mhm. Genau. Das bedeutet, gerade in unterhaltsamen Sachbüchern geht es nicht nur um eure persönlichen Erfahrungen, sondern du sagst, also wir führen dann Interviews. Interviews mit, in dem Fall, Großeltern, Enkelkindern oder wie?
Wir haben das von allen Seiten betrachtet. Also Erinnerungen an eigene Großeltern, werdende Großeltern, den Moment, wenn man Eltern sagt, dass sie Großeltern werden. Verstehen. Und eben übers Großelternsein. Okay. Das haben wir alles abgedeckt und wir haben natürlich, wir fragen dann immer im großen erweiterten Bekanntenkreis rum, auch in unseren Netzwerken und das ist schon sehr vielfältig. Wir gucken dann auch immer, dass wir verschiedene Altersgruppen abdecken und je nach Thema dann nicht nur Frauen, also gut, beim Jungsmütterbuch ging es nur um Mütter, aber bei anderen Themen ist das natürlich auch geschlechterübergreifend und genau.
Ist Schreiben für dich so eine Art Therapie oder fertig werden mit Themen oder ist es sogar Aneignung von Kompetenzen, also über Themen, die du jetzt vielleicht noch nie was geschrieben hast oder noch keine Erfahrung, keine Begegnung damit hattest, was treibt dich da an? Also ist das eher ein spannendes Thema, mache ich? Oder sind das meistens Themen, über die du zumindest mal ein bisschen schon Bescheid weißt und Erfahrung hast?
Also Therapie ist es auf keinen Fall. Es ist für mich mein Beruf, der schönste Beruf, den ich mir nur denken kann. Und natürlich müssen die Themen mich reizen. Entweder ich weiß schon was drüber und denke, da wollte ich schon immer was drüber schreiben. Oder wir kommen gemeinsam drauf, vielleicht mit meiner Co-Autorin. Ich habe auch mit Lucinda Hutzenlaub mehrere Sachbücher, da haben wir auch gemeinsam überlegt, worüber könnten wir schreiben. Oder mit meiner Agentin oder mit dem Verlag, dass die mal einen Vorschlag machen. Mhm. Wenn das Thema mich nicht reizt, dann wäre es ja eine Quälerei. Aber es muss nicht so sein, dass ich davon schon richtig viel Ahnung habe. Also das bin ich als Werbetexterin gewohnt, dass ich, manche fragen mich auch Kunden, haben sie darüber schon mal geschrieben, aber das spielt keine Rolle. Meine Fähigkeit ist ja, mich in jedes Thema schnell einzuarbeiten, über jedes Thema schreiben zu können. Also jetzt nicht über Herzchirurgie. Doch, theoretisch könnte ich auch darüber was schreiben, wenn es nur eine Broschüre wäre, die für Patienten ist, sodass sie es verstehen. Ne? Also im Grunde ja schon über jedes Thema.
Also kann man Veronika Kramer eigentlich gar nichts vorwerfen?
Nein. Das habe ich mit ihr schon gemeinsam. Also ich habe auch schon über Sportarten und übers Abnehmen geschrieben. Theoretisch kann ich das auch da verstehe ich Veronika sehr gut. Man kann über alles theoretisch sehr gut wissen, auch gut darüber schreiben können, aber es selbst nicht beherzigen oder beherrschen. Das ist kein Widerspruch.
Kein Widerspruch. So, Heike, ich hätte vielleicht noch eine Frage zu dem zu der Autorenvereinigung Delia. Magst du uns da vielleicht was erzählen von? Das ist ja auch noch deine Herzensangelegenheit. Was genau machst du da und was ist das überhaupt, Delia?
Genau, Delia steht für deutschsprachige Liebesromanautorinnen und Autoren. Das ist ein Verband. Letztes Jahr sind wir 20 geworden, 20 Jahre alt, hat ein Jubiläum. Wir haben mittlerweile so zwischen 250 und 300 Mitglieder, genau weiß ich es gar nicht. Und wir sind einer der größten, ein großer Verband, der einzige Verband eigentlich, der sich um Liebesromane kümmert. Das Ziel war bei der Gründung, dass man das Thema Liebesroman so ein bisschen aus der Schmuddelecke rausholt. Denn es passiert schon oft, wenn jemand sagt, ich schreibe Liebesromane, dass man so ein bisschen belächelt wird. Ne? Aber Liebe ist ja das schönste Gefühl der Welt. Es ist auch die Motivation für eigentlich alles, was man tut. Verstehe. Es ist auch oft das Motiv in Krimis oder in allen anderen Genres. Also es muss kein klassischer Liebesroman sein. Wir vergeben ja auch einmal im Jahr einen Preis, einen Liebesromanpreis, seit einigen Jahren sogar zwei für junge Liebe und für Erwachsenenromane. Und da haben auch schon Romane aus anderen Genres, auch schon mal Fantasy oder historisch oder Jugendbuch oder Krimi gewonnen, wenn darin die Liebesgeschichte besonders stark war. Und im Grunde haben alle großen Meister und Meisterinnen, ob das Goethe war oder sonst wer, auch über Liebe geschrieben. Also, das ist unser Verband. Wir sind gut vernetzt, wir stehen für den Liebesroman ein. Wir wollen uns gegenseitig stärken und das Genre stärken. Und ja, sind sehr aktiv. Und ich bin da seit 2012. Ich glaube, direkt als mein erster Roman erschien ist, bin ich Mitglied geworden. Da habe ich dann auch Ursi kennengelernt und auch Lucinde und viele andere. Und seit 2019 bin ich sogar Präsidentin in dieser Vereinigung.
Du sagst, Schreiben ist dein Leben, hattest du gerade gesagt. Also das ist deine Berufung, also dass du liebst, was du tust. Auch wenn du nicht alles erstmal nachfühlen kannst, kannst du es recherchieren, kannst dich in die Figuren hineinversetzen, das ist dein Job und da hast du auch ein Talent für. Was stellst du dir vor, wie es die nächsten 10, 20 Jahre weitergeht?
Ja, die Branche ist ja sehr verwirrend und im Moment auch so ein bisschen im Umbruch. Insofern, dass zum Beispiel das große Thema künstliche Intelligenz diskutiert wird, dass es um rechtliche Dinge geht, urheberrechtliche Dinge und das Thema Verlag und oder Self-Publishing immer wieder diskutiert wird. Dass es immer schwieriger wird, gute Verträge zu bekommen und davon zu leben, ja, vom Schreiben zu leben. Das ist natürlich auch unser Ziel, dass wir von unserem Beruf leben und nicht nur, dass alle anderen sehr gut davon leben können.
Verstanden. Also nicht nur Verlage, Agenturen, sondern auch die Autoren, ja, verstanden.
Genau.
Okay.
Und mein persönliches Ziel ist, weiter schreiben. Ich habe noch so viele Ideen und es sind auch einige Projekte gerade wieder rausgeschickt worden von meiner Agentin, wo wir auf Feedback von den Verlagen warten und andere sind schon eingetütet und müssen bearbeitet werden und ja.
Ich glaube, eine Frage hätte ich jetzt noch. Wenn du Bücher schreibst und diese werden dann entweder sehr erfolgreich oder weniger erfolgreich, hast du ja dafür wahrscheinlich null Gefühl als Autorin. Ne? Sonst würdest du dir ja alle erfolgreich schreiben. Wie erlebst du das? Also hast du da irgendeine Richtung, also irgendeine Entwicklung, dass du sagst, ich kann mittlerweile fühlen, welche Themen oder welcher Zeitpunkt, welche Jahreszeit, was auch immer dabei eine Rolle spielt, ein Buch zu einem erfolgreichen Buch macht? Hast du dazu jetzt schon Erfahrung, dass du sagst, so das ist es?
Das sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Und auf die meisten davon habe ich keinen Einfluss. Eigentlich habe ich ja nur einen Einfluss darauf, welche Themen ich vorschlage und wie ich diese Bücher schreibe. Ich habe nicht mal einen Einfluss darauf, wann die Erscheinungstermine sind. Das legt ja der Verlag fest. Ob in diesem Zeitraum gerade irgendwo ein Krieg ausbricht oder eine Inflation ist oder ganz andere Themen für die Menschen eine Rolle spielen. Ob schon 20 andere Bücher mit ähnlichen Themen zufälligerweise vorher in anderen Verlagen erschienen sind, das kann ich ja vorher gar nicht wissen. Da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Und es ist immer wieder eine Überraschung. Es gibt Bücher, von denen ich denke, das muss durch die Decke gehen und es dümpelt vor sich hin. Und andere, bei denen ich relativ wenig erwartet habe, sind mega erfolgreich. Was ganz wichtig ist, dass man davon nichts persönlich nimmt. Denn ich selber weiß ja, dass egal wie erfolgreich ein Buch war, ich habe sie gleich gut geschrieben. Ja, also von meiner Seite her kann ich das so sagen. Und ich kann den Wert eines Buches für mich oder meine Arbeit nicht daran festmachen, ob es erfolgreich war oder nicht. Mhm. Natürlich ist es schöner, wenn es erfolgreich ist. Mhm. Man darf aber in dieser Branche nichts persönlich nehmen. Also es gab schon Phasen, dann hieß es, ihre Bücher sind so schön, aber ihre Zahlen sind so schlecht.
Okay.
Und man wollte mich dann auch schon dazu überreden, mit Pseudonymen zu arbeiten. Mhm. Einige habe ich ja auch verwendet schon, aber mittlerweile sind die inaktiv. Und dann wurden aber ein, zwei Bücher sehr erfolgreich und kamen auf die Spiegel-Bestsellerliste und plötzlich war das gar kein Thema mehr. Mhm. Dann war mein Name wieder gut und dann habe ich gemerkt, weder der Erfolg noch der Misserfolg darf ich mir zu persönlich nehmen. Mhm. Nichts davon ist etwas, was man mir ankreiden könnte oder gut, Erfolg kreide ich mir natürlich gerne an.
Jawohl.
Aber man darf, also Dinge persönlich nehmen, ist im Geschäftsleben ja sowieso meistens schwierig, ne? Und in dieser Branche ganz besonders.
Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, gerade in dieser Branche und weil es ja teilweise um persönliche Dinge geht, die du schreibst. Es ist ja nicht so, dass du bei Werbetexten schreiben, es ist nur was anderes, als wenn du jetzt wirklich persönliche Dinge schreibst, die wirklich dein Ich sind oder dein Ich kosten.
Und aber es sind ja auch, ist auch persönlicher Geschmack. Es gibt ja auch andere Bücher, die super erfolgreich sind, die mir persönlich nicht so gut gefallen oder andere, die mir super gefallen, die sind nicht erfolgreich geworden. Und ich gestehe auch jedem zu, meine Bücher blöd zu finden. Hat ja jeder das gute Recht dazu.
Na klar, absolut, absolut. Ist das inzwischen so, dass dein Name so viel Gewicht hat, dass du irgendwo anrufst und sagst, so, ich bin Heike Abidi und dass dann Verlage, Agenturen, ich meine, du hast jetzt keinen Bedarf, du hast ja eine Agentur, aber wie bekannt schätzt du dich ein in dieser Branche in Deutschland, im deutschsprachigen Raum? Wenn du irgendwo anrufen würdest und sagen würdest, ich bin Heike, wie schnell würde man zurückrufen bei dir?
Also ich persönlich mache das hier nie, das macht ja meine Agentin. Und die gibt mir da manchmal aber auch Feedback, dass sie meinen Namen erwähnt und man in Verlagen, mit denen ich gar nichts zu tun habe, dann schon auch weiß, wer ich bin. Also man beobachtet natürlich die Programme der anderen Verlage, auch die Bestsellerlisten. Und wenn da ein Name öfter mal auftaucht, dann weiß man schon Bescheid oder man liest auch mal rein und weiß, wie schreibt diejenige und so. Und es ist auch schon vorgekommen, dass Verlage auf meine Agentur zugekommen sind und gesagt haben, sie wünschen sich ein Buch von mir, egal über welches Thema. Also das ist durchaus schon passiert. Ne? Und das sehe ich schon als großen Erfolg an, gerade weil es noch gar nicht so lange her ist, dass es hieß, ja, wir können was mit ihr machen, aber ihr Name, Ja, und jetzt ist es umgekehrt. Das kann aber auch wieder kippen. Mhm. Also das weiß ich ganz genau. Das ist immer eine Momentaufnahme. Aber ich freue mich darüber.
Mhm. Verstanden. Ja, da muss man mit sehr viel Resilienz ausgestattet sein, glaube ich, als Autorin. Aber du bist mit allen Wassern gewaschen und hast viel Erfahrung und kannst damit mittlerweile umgehen. Ich denke mal, bei jungen Leuten ist das noch nicht so präsent wie bei dir. Könnte ich mir gut vorstellen.
Das ist möglich, ja.
Ja, Heike. Ja, also ich bin mit meinen persönlichen, individuellen Fragen an dich soweit durch. Es sei denn, du möchtest nur irgendwas sagen, was wir vergessen haben, ganz was Wichtiges. Vielleicht als Tipp für jung angehende Autorinnen, Autoren, oder auch Leserinnen, worauf sollte man achten? Wie sollte man die Buchbranche vielleicht am Leben erhalten, damit es nicht alles, ich weiß nicht, irgendwann mal in KI-Sprache endet oder was auch immer?
Ich glaube nicht, dass alles in KI-Sprache endet, denn das ist alles sehr gleichförmig. Und ich glaube, dass man in individuellen Stil oder auch gerade Humor schwer künstlich erzeugen kann. Auf jeden Fall nicht so, dass es nicht langweilig wird auf Dauer. Ja, mein Rat an junge Autorinnen und Autoren ist tatsächlich das, was ich vorhin geschildert habe, dass man eben den Weg über eine Agentur sucht. Dass man auch nicht unbedingt einen kompletten Roman fertig schreibt, sondern Exposé und Leseprobe macht. Ich weiß, Exposés schreiben viele sehr ungern. Ich persönlich schreibe super gerne Exposés. Ich entwickle aus dem Exposé dann quasi die Kapitelstruktur und daraus dann den Roman. Es gibt auch Leute, die schreiben lieber drauf los. Für die ist natürlich das mit dem Exposé ein bisschen anstrengender. Aber es ist halt viel besser, mit relativ geringem Aufwand dann einen Verlagsvertrag zu bekommen, einen Vorschuss zu bekommen und dann in Ruhe daran arbeiten zu können, als dass man so viel Zeit für einen ganzen Roman aufwendet und dann wird nichts draus. Mhm. Und es ist auch so, dass manchmal meine Verlage oder meine Lektorinnen dann selber Ideen einbringen und sagen, könnte man da noch eine zweite Ebene reinbringen oder könnte man das früher bringen oder könnte man diese Szene später bringen, das wäre doch spannender und so. Und wenn ich das in einem so frühen Stadium mir überlegen kann und ich finde das auch gut und ändere das, dann ist das gar kein Problem. Habe ich es aber schon komplett geschrieben, ist das ein Riesenaufwand, das umzuschreiben und dass es dann keine Fehler passieren und dass irgendwas noch irgendwo steht, was da gar nicht hingehört und so. Also eigentlich bin ich eine Planerin und Flotterin am Schreiben aus purer Faulheit. Einmal muss man sich die Mühe machen bei der Planung oder bei der Überarbeitung und ich glaube, wenn man gut plant, ist die Überarbeitung, also erfahrungsgemäß, sehr gering. Also genau. Das kann ich nur empfehlen. Dann kann ich nur empfehlen, sehr viel lesen und sich sehr gut vernetzen. In Autorenverbänden, in Foren, in Netzwerken und genau.
Super, vielen Dank.
Gerne.
Ich komme zu meinen Abschlussfragen meines Podcasts, die ich jeder Gästin, jedem Gast stellen darf. Und zwar, die erste Frage lautet, was würde das Kind, das du einst warst, über den Menschen denken, der du jetzt bist? Die 8-jährige Heike, was würde sie denken?
Die wäre, glaube ich, relativ erfreut, dass ihr zukünftiges Ich tatsächlich es geschafft hat. Wahrscheinlich wäre sie aber auch gar nicht sehr überrascht, denn als Kind findet man ja alles, denkt man ja, alles ist möglich. Ne? Diese Zweifel kommen ja erst später. Wahrscheinlich würde sie sagen, ja klar, habe ich ja so geplant. Warum ist das so spät erst passiert?
Da wird sie vielleicht noch kritisch.
Genau.
Stimmt, das ist auch ein guter Hinweis. Als Kind denkt man, es ist alles möglich. Es ist so.
Tatsächlich. Genau.
Ist das so. Ja. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen? Eine sehr allgemeine Frage vielleicht.
Mehr Humor auf jeden Fall und mehr Wohlwollen anderen gegenüber. Also ich glaube, viele Konflikte und Streitgespräche, Diskussionen, auch online in Social Media entstehen dadurch, dass man so sehr auf seinem Standpunkt beharrt und gar keine anderen Meinungen zulassen kann, dass man aber auch von dem, was das Gegenüber sagt, reflexartig das Schlechtestmögliche reininterpretiert. Mhm. Ja? Du willst mich nur kritisieren, du willst mich nur fertig machen, sonstiges. Ne? Wenn man denkt, eigentlich meint das auch, er oder sie ist auch nur gut. Wenn man davon ausgeht, dass die wenigsten Leute schlimme Personen sind, die meisten es gut meinen und wohlwollend interpretiert, was jemand sagt oder tut, dann könnte man sich einiges ersparen.
Bin ich bei dir. Weil natürlich müsste man die andere Seite sich auch mal angucken und einfach zumindest mal den Hinweis darauf geben, dass eine wohlwollende Formulierung auch mal gut täte.
Aber nicht jeder ist so Profi in Sachen Formulierung.
Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir natürlich recht. Das ist genau. Normalerweise bräuchte Social Media ein Lektorat, oder?
Oh ja. Und ein Korrektorat.
Ja, genau. Da hast du ja noch viel Zeit, das einzuführen. So. Ja, dann werden wir am Ende, liebe Heike. Ich wünsche dir persönlich natürlich viel Erfolg für dein Autorinnenleben und auch im Privaten. Alles Liebe und Gute. Ja, und wir sind noch nicht am Ende unserer Reise. Im nächsten Jahr dürfen wir noch an einem nächsten gemeinsamen Projekt arbeiten und die Verlinkung zu Zimtzuckerherz kommt in den Shownotes und alle anderen Angaben auch. Ich weiß nicht, noch ein paar Bücher haben wir besprochen, die verlinke ich auch sehr gerne. Und wünsche dir alles, alles Liebe auf deinem Weg und bleib gesund. Und ganz viele wohlwollende Kritiken wünsche ich dir auf allen Kanälen, die du hast.
Ich danke dir.
Danke dir.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast, die nächste Gästin in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere und empfehle den Podcast gerne weiter. Natürlich freuen sich meine Gäste und ich über eine positive Bewertung in deiner Lieblings-App. Nur so kann der Podcast wachsen. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus. Deine Anna.